andere, ich plane nicht. Am Anfang, es kommt einfach. Das ist halt auch dieses Schwierige, was man niemandem beschreiben kann. So, es kommt, klingt halt so, als würde ich rausgehen und mir würde ein Vogel auf den Kopf kacken, weil die Idee in mir drin.
Hey zusammen, wir sind Laura
und Franny und wir heißen euch herzlich willkommen bei
Die Buchcouch, der Podcast über Bücher, Lesen und wichtige Herzensthemen.
Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Buchcouch und Folge Nummer 75.
Wow.
Ja, wir haben jetzt
was
ja quasi.
Passiert?
Ja, es sind zum Glück nicht die 75. Hungerspiele oder sowas, sondern wir haben heute eine wirklich sehr schöne Folge, auf die wir uns sehr lang gefreut haben. Yes. Und falls ihr euch an die Folge 74 erinnert, habe ich gesagt, naja, an dem Tag, wo wir die Folge aufnehmen, wird es bestimmt nicht regnen. Es hat den ganzen Tag heute in Leipzig geregnet.
Das ja, hier auch in Kassel.
Ja, es ist ein Zeichen, dass wir uns alle sehr wahrscheinlich auf diese Folge freuen. Und es passt sehr gut zum Titel, denn wir haben heute die liebe Alicia bei uns zu Gast mit ihrem Buch Wie Farben im Regen. Magst du Hallo sagen?
Ja, hallo. Das passt ja wirklich perfekt. Also bei uns hat es heute nicht geregnet. Wir haben gerade einen richtig schönen Sonnenuntergang, wenn ich aus dem Fenster gucke.
Perfekt.
Aber ja, es passt zum Titel.
Das stimmt, ja. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ein bisschen mit uns über das Finale deiner Reihe zu quatschen. Ja, wir sind beide schon fleißig am Lesen und haben für euch wirklich ganz, ganz viele Fragen querbeet von A bis Z mitgebracht. Und wir hatten dich heute ein bisschen
länger. Ich wollte gerade sagen, A bis Z ist mein YouTube-Name von früher.
Ja. Ja, deswegen. Ja, wir werden Alicia heute löchern und genau. Ja, ich würde sagen, Laura, ich übergebe erstmal an dich.
Yes. Also wir haben ja am Anfang von all unseren Interviews immer so ein kleines Format, was Franny damals eingeführt hat. Und zwar erzähl mir mal, das dürftest du ja auch schon kennen von der Queer and Friends AG, Alicia. So ein kleines Vorstellungsding. Deswegen erzähl uns doch gerne mal, für alle, die dich tatsächlich nicht kennen sollten. Wer bist du? Was machst du gerne? Dein Job, deine Hobbys? Du kannst auch gerne einfach Name, Pronomen und ein random Fact zu dir nennen, wie du möchtest.
Ich finde diese Frage, wer bist du, ist super speziell. Also ne, man kann darauf in Romanart antworten. Aber ich versuche das Ganze jetzt mal kurz zu fassen. Ich bin Alicia, 27 Jahre alt, Pronomen sie, ihr. Ich lebe in der Nähe von Frankfurt, schreibe seit der 2. Klasse. Mein erstes Buch habe ich mit 22 veröffentlicht. Und jetzt ist das mittlerweile 7. erschienen. Ich habe 3 wundervolle, süße Katzen.
Yay.
Und meine Hobbys sind Fußball, queere Filme und Serien schauen, lesen, spazieren gehen, einfach generell Zeit in der Natur verbringen. Gitarre spielen habe ich gerade eben gemacht. Ja, ja.
Sehr cool. Müsste ich auch mal wieder, die verstaubt langsam bei mir.
Das ist auch so was, da bin ich so neidisch auf alle, die irgendwie musikalisch veranlagt sind, weil
Nee. Gitarre ist wirklich ein leichtes Instrument, finde ich, um anzufangen. Also ich habe es mir ja selbst beigebracht mit, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, mit 21.
Oh krass, okay, ja.
Und ich wollte schon immer Gitarre spielen, aber ich als Kind, ich habe Blockflöte gelernt, dann habe ich Klarinette gespielt in der Bläserklasse. Und dann endlich habe ich mir gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt selbst eine Gitarre, ich bringe es mir jetzt selbst bei mit YouTube-Videos und
ach,
ich liebe es so sehr, dieses Instrument. Es ist einfach, ja, so voll der Ausgleich zu stressigen Tagen.
Ja, voll schön. Ja.
Ja.
Vor allem, wenn man vielleicht auch mal keine Lust auf Lesen hat, auf wenn wir das alle hier in diesen Räumlichkeiten, sag ich mal, sehr lieben.
Was? Ihr liebt Lesen? Darauf wäre ich jetzt nie gekommen.
Nee, ne? Nee. Also ich auch nicht. Bin auch immer wieder erstaunt.
Überhaupt kein Hobby, ist ganz schreckliche Sache. Ja, aber wenn wir schon dabei sind, Lesen, Schreiben verknüpft sich ja sehr gut. Du hast ja als YouTuberin angefangen, wie wir eben schon kurz angeschnitten haben, A bis Z, und hast da ja eigentlich auch schon immer oft geäußert, dass du gerne mal Autorin werden möchtest. Ich glaube, ich habe angefangen 2016 oder so, dich zu gucken, und da hast du schon öfter mal des Öfteren darüber geredet. Deswegen wäre es eigentlich mal ganz interessant, wie bist du eigentlich so zum Schreiben gekommen? Du hast eben gesagt, schon 2. Klasse, das ist ja schon sehr, sehr früh. Hast du schon immer gewusst, irgendwann habe ich Bücher von mir im Regal, irgendwann halte ich meine Geschichten in den Händen.
Ja, bei mir ist es wirklich dieses schreibende Klischee. Ich wollte es schon immer machen. Also seit ich weiß, dass man das als Beruf ausüben kann, möchte ich das auch werden. Ich weiß noch, ich habe meine Mutter früher gefragt. Also ich war ein Kind, was sehr viel vorgelesen bekommen hat, also auch Bilderbücher. Und sobald ich dann selbst lesen konnte, war nichts mehr vor mir sicher. Meine Mutter sagt auch immer so, bevor ich meine Zähne bekommen habe, habe ich sehr gerne an Büchern geknabbert. Also ich habe die wirklich mit all meinen Sinnen aufgesaugt.
Ja.
Und sobald ich dann wusste, okay, man kann Bücher schreiben, zu seinem Beruf machen, habe ich das dann auch in ein Freundinnenbuch geschrieben. Also ich möchte Buchschreiberin werden. Ich hatte den Begriff Autorin bis dahin wohl noch nicht gehört. Ich finde das sehr süß, Buchschreiberin. Das klingt auch viel schöner.
Ja.
Ich bin keine Autorin, ich bin Buchschreiberin. Und diesen Traum habe ich dann irgendwann ein bisschen verworfen, als ich älter wurde und gemerkt habe, oh, so realistisch ist es gar nicht. Geld verdienen ist ja irgendwie auch wichtig. Ne? Da kommen dann so Meinungen von außen auch dazu. Mhm. Aber ich habe trotzdem immer sehr gerne geschrieben. Ich habe den Deutschunterricht geliebt, im Gegensatz zu all meinen anderen MitschülerInnen. Und gerade eben Kurzgeschichten. Und mit 14 bei meinem ersten Wettbewerb mitgemacht. Mit 15 oder 16 habe ich dann einen Preis gewonnen. Also dann wurde meine Geschichte abgedruckt. Das heißt, ich habe das Ganze auch schon vor YouTube gemacht.
Cool.
Und dieser Traum war immer so im Hintergrund. Aber ja, dann habe ich mein Filmstudium begonnen und gedacht, okay, vielleicht gehe ich ja in die Richtung. Das ist ja auch sehr kreativ. Man kann Geschichten erzählen auf eine andere Art und Weise. Mhm. Habe dann aber im Studium gemerkt, nach wie vor mag ich das Schreiben sehr, sehr gerne, weil die Arbeit an einem Filmset einfach physisch und psychisch schon anstrengend ist.
Mhm, also, das glaub ich, ja.
Gerade für mich als introvertierte Person, du bist da wochenlang mit sehr vielen Menschen auf engem Raum, hast sehr wenig Schlaf. Und es ist einfach, es ist teilweise wie ein Rausch, ein sehr guter Rausch, aber danach ist man einfach fertig und ich glaube, ich könnte das nicht jahrelang machen.
Ja.
Und deswegen habe ich dann angefangen, ja, durch YouTube auch ein bisschen, weil die Leute auch immer so gesagt haben, hier, deine Texte sind so toll, auch unter den Instagram-Bildern, ja, das klingt alles so poetisch, du musst unbedingt mal schreiben. Und ich weiß, das sind auch Sachen, die werden zu so vielen Leuten gesagt, von wegen, ach, du schreibst so schön, schreib doch mal. Mhm. Das ist jetzt nicht das Einzige, was, also nicht die einzige Voraussetzung.
Ja.
Aber das war somit ein Grund, der mich dazu gebracht hat, an mich zu glauben, tatsächlich. Also ich bin deswegen der Community von damals extrem dankbar, weil ich weiß nicht, ob ich sonst angefangen hätte.
Ja, wenn man schon so ein bisschen den Rückhalt oder die Idee von irgendjemandem so bekommt, dann ist es ja schon mal viel einfacher, da so ein bisschen an sich zu glauben und da irgendein Werk dann nicht nur mal wieder in der Schublade verschwinden zu lassen, sondern fertig zu bringen.
Ja. Ja, und ich finde halt auch irgendwie der Austausch mit anderen, der bringt einem halt auch voll viel so, ne? Also ich habe letztens mit einer Freundin geschrieben, die hat gerade ihr zweites Buch veröffentlicht und halt gerade eher so eine schwierigere Phase und einfach nur, weil wir uns übers Schreiben unterhalten haben, war sie halt super motiviert, mal wieder sich ranzusetzen, einfach diesen Druck rauszunehmen. Und da siehst du halt auch, wie schön das halt auch ist, wenn man einfach nur so ein paar positive Worte sagt, so, ne? Und das ist halt irgendwie auch immer schön. Ja.
Schreiben ist für mich auch nach wie vor Magie. Also ich merke immer mehr, es ist ein Job und der stresst auch oft und manchmal hat man keine Lust, aber letztens hatte ich es wieder, da ging es mir echt nicht gut und es hat so unfassbar geholfen, mich einfach hinzusetzen und ohne irgendein Exposé zu haben oder irgendwas einfach drauf loszuschreiben. Da waren so Ideen in meinem Kopf und ich habe sie rausgelassen. Ich war in dem Kopf dieser neuen Figur, in dieser neuen Welt. Keine Ahnung, ob das jemals irgendwann das Licht der Welt erblicken wird, aber diese 3 Stunden, die ich da saß und geschrieben habe, waren einfach nur toll. Und ich glaube, manche haben das ja wahrscheinlich auch mit Tagebuchschreiben, so die eigenen Gedanken da rausbringen. Für mich sind es immer andere Geschichten, die meine Gefühle verarbeiten. Und ja, es ist ein Beruf, aber irgendwie auch eine Berufung, weil ich kann es auch nicht machen. Ich sage immer so, oh, ich bin so froh, wenn ich die Rohfassung fertig habe. Oh, ich bin so froh, wenn die Deadline vorbei ist, aber dann schreibe ich einen Tag lang nicht und ich vermisse es schon. Also dann ist es so, jetzt könnte ich mich wieder hinsetzen, jetzt habe ich wieder Lust. Also das ist, ich hoffe, das bleibt so und wird nicht irgendwann weggehen.
Ständig neue Ideen. Ja, hoffen wir auch, auf jeden Fall. Aber wenn wir schon beim Prozess des Schreibens sind, hast du irgendwie eine bestimmte Vorgehensweise? Bist du eher so, wie du gerade gesagt hast, ich schreibe einfach drauf los, mal gucken, was kommt? Oder bist du bei Buchideen, die du weißt, die werden vielleicht zum Verlag oder so gehen. Bist du da eher so der Plotter oder wie kommen dir neue Ideen in den Sinn?
Ich bin, glaube ich, schon sehr, wie nennt man das denn?
Panzer?
Was?
Ist es Panzer und Plotter oder was meinst du?
Ja, das Wort Panzer, wie nennt man das?
Ich
plane nicht. Am Anfang, es kommt einfach. Das ist halt auch dieses Schwierige, was man niemandem beschreiben kann. So, kommt, klingt halt so, als würde ich rausgehen und mir würde ein Vogel auf den Kopf kacken.
Und dann kam die Idee.
ja. Und dann natürlich, irgendwann planst du schon, weil gerade wenn du zu einem Verlag gehst, du brauchst ja ein Exposé. Ich hasse es übrigens, Exposés zu schreiben. Danke an meine Agentur, die mir da immer hilft und das Ganze auch kürzt. Ich bin jedes Mal lost. Und dann, ja, versuche ich das Kapitel für Kapitel zu planen. Das hilft auf jeden Fall, gerade wenn man nur ein paar Monate Zeit hat, das Buch zu schreiben. Mhm. Aber ich merke trotzdem, die besten Sachen entstehen, wenn ich keine krassen Vorgaben habe. Wenn ich einfach in dem Moment sein kann, in diesem Gefühl. Also ich schreibe ja auch sehr bildlich. Das heißt, ich sehe auch, während ich schreibe, in meinem Kopf diesen Film. Wenn ich wirklich da bin, alles um mich herum wahrnehmen kann und im Kopf von dieser Figur, dann kommen die Sachen einfach.
Du lebst das, ja.
Kann ich nicht fassen, dass ich das gerade mit Vogelkacke verglichen habe.
Echt?
Wundervoll.
Einfach so Dinge, die einfach passieren. Die gibt es gut und schlecht.
Ja.
Ja, auch das stimmt. Allerdings, aber ich finde den Vergleich, der ist schon sehr gut. Aber es kommt halt auch einfach unerwartet manchmal. Ne? Und das ist in dem Fall genauso. Ne? Also ich habe auch mal draußen Fotos gemacht und hatte da auch eine Überraschung von oben und dann komplett vollgepacktes Buch. Also,
oh nein.
Ja, das war halt auch nicht so schön, aber gut. Ich meine, wenn das so ist, dann ist das ja auch schön, dass irgendwie so die Ideen dich finden. Ne? Das ist ja irgendwie echt schön.
Wobei mich die Ideen nur finden, wenn es mir nicht gut geht. Also ich habe das letztens mal irgendwann mal gesagt, von wegen, ich verstehe das mittlerweile, dass kreative Menschen leiden müssen. Mhm. Weil wenn ich leide, bin ich so viel besser. Also so im kreativen Prozess, im Schreiben. Wenn alles perfekt ist, wenn ich gerade richtig zufrieden bin mit meinem Leben, keinerlei Probleme, Sorgen oder Ängste habe, was sehr selten vorkommt, aber wenn das vorkommt, dann bin ich wirklich so, oh Gott, wie soll ich denn jemals nächstes Buch schreiben? Wie soll ich neue Ideen finden? Da kommt einfach nichts. Das ist und dann passiert irgendwas anderes und man ist wieder in einer dunkleren Stimmung, sag ich mal so. Oder auch, also es kann ja auch ein sehr großes, krasses Gefühl sein. Alles, was oben oder unten ist, das sorgt dafür, dass ich gut schreiben kann. Wenn ich so in der Mitte bin, so in diesem 0%, 0 Grad ist, Gott, ich versuche das jetzt nicht mit mathematischen Begriffen zu erklären. Das ist so schwierig.
Ja,
aber
ihr
versteht, was ich meine.
Ja,
aber ich kann mich dir da sehr gut anschließen. Mir geht es da auch so, diese Gefühle, die einfach viel extremer sind, die lassen dann einfach so ganz andere kreative Prozesse irgendwie zu. Das ist auf jeden Fall wahr.
Ja, das stimmt. Du hast ja jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt in der ganzen Schreib- und Autorinnen-Bubble. Hast du denn irgendwie so Tipps, vielleicht auch so Ratgeberbücher oder generell Erfahrungen, die du gerne mal so auf deinem Weg jetzt mit anderen jungen Schreibenden vielleicht teilen möchtest oder auch irgendwie Erfahrungen, die dich vielleicht auch sehr stark geprägt haben und von denen du lernen konntest?
Also ich habe 3 Bücher gelesen in die Richtung, aber 2 haben eher was mit Drehbuch zu tun, und zwar Into the Woods und Story von Robert McKee. Die haben mir beide auf jeden Fall weitergeholfen, was so dieses szenische Aufbauen angeht, Charakterentwicklung und so weiter. Und ich habe die Autobiografie von Stephen King gelesen, die ist ja eher sehr interessant. Also nicht wirklich Tipps, sondern das ist einfach so, so und so habe ich das gemacht, so habe ich es geschafft, es kann bei euch aber ganz anders laufen. Das fand ich sehr lustig. Aber Into the Woods fand ich für Drehbücher sehr, sehr hilfreich. Ich würde allerdings von mir aus sagen, ich möchte keine Drehbücher schreiben. Das ist so schwer. Sonst ist der Rat wirklich immer ganz viel lesen. Also damit lernt man am meisten und am besten auch unterschiedlich lesen, also unterschiedliche Genre von unterschiedlichen AutorInnen. Ich sage hier jetzt nicht, du darfst nur Klassiker lesen, weil das tue ich nicht. Seit ich den Deutsch-LK beendet habe, habe ich kein klassisches Buch mehr gelesen. Also kein, und habe mich auch im Deutsch-LK da eher durchgequält und nicht verstanden, warum man immer wieder die gleichen Texte durchkauen muss und jeden einzelnen Satz analysieren muss. Ich hoffe, das wird niemals mit meinen Büchern passieren, weil ich verstecke keine Metaphern in meinen Sätzen. Also in den wenigsten zumindest.
Gut zu wissen.
Und ich versuche da einfach etwas breiter gefächert zu sein. Trotzdem lese ich, glaube ich, am meisten Jugendbücher.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob du halt auch das Genre lesen kannst, was du gerade ja auch schreibst. Weil das ist ja bei vielen so, dass sie sagen, ich schreibe jetzt gerade New Adult Romance, kann das aber gar nicht lesen, weil da irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht eine Barriere ist.
Nee, ist bei mir eher genau andersrum. Wenn ich gerade das Genre schreibe, habe ich mehr Lust, das Genre zu lesen.
Ja, super. Mhm. Das ist aber auch richtig gut, ja. Aber ich glaube wirklich, lesen, lesen, lesen ist ein sehr, sehr guter Ratschlag. Und
Filme schauen. Mhm. Filme schauen tatsächlich auch oder Serien. Also das ist ja oft ein ähnlicher Aufbau. Gerade bei Serien hast du so eigentlich wie so ein Kapitel pro Folge. Mhm. Und stimmt. Filme sind meistens die klassische Drei-Akt-Struktur.
Ja.
Ja.
Daraus kann man also auch einiges mitnehmen und das vielleicht einfach mal analysieren, vielleicht gerade wenn ihr irgendwie eine Serie oder einen Film habt, den ihr schon in- und auswendig kennt, ist es glaube ich auch ganz gut, sich das vielleicht auch mal vorzunehmen und den ihr auch mögt, ne? Also das ist vielleicht auch dann nicht schlecht. Wir wollen gerne noch ein bisschen so vielleicht auf deine persönlichen Ziele und Wünsche als Autorin zurückkommen, die du vielleicht gerne noch in deiner Karriere erreichen willst. Und wir wollen natürlich auch gerne wissen, gibt es vielleicht auch noch Genres, die du ausprobieren magst, die du jetzt noch nicht hast?
Also ein großer Traum, den ich immer wieder nenne, weil ich ja auch Film studiert habe, ist die Verfilmung von einem meiner Bücher. Mhm. Am liebsten als Serie, weil ich mittlerweile mehr ein Serienmensch bin. Mhm. Das wäre einfach, das, ja, ich weiß nicht, was ich tue, wenn sich dieses Ziel jemals erfüllt, weil dann ist eigentlich so das Größte weg. Ja. Früher war es mein größter Traum, überhaupt ein Buch zu veröffentlichen und dann war dieser Traum erfüllt und ich war so, okay, ich bin 22, was mache ich jetzt mit meinem Leben quasi?
Ja.
Es ist ja generell krass, nur wenn ich bin 27, das ist so unfassbar jung. Ich habe 7 Bücher veröffentlicht, bin bei 2 Verlagen. Ich muss mir das manchmal immer wieder so vor Augen führen, weil man das ganz schnell vergisst. Gerade auf Instagram, wenn man sich mit anderen vergleicht oder was auch immer. Ich kann nicht vom Schreiben leben. Ich habe vorhin wieder geweint, als ich meinen Kontostand gesehen habe. Aber, also
das kennen wir alle.
Ja, das ist halt einfach die Kreativbranche. Und deswegen ein Ziel, ja, oder ein Traum, die Verfilmung. Was ein weiterer Traum ist, wäre eine Übersetzung meiner Bücher. Mhm. Natürlich die Königsklasse oder Königinnenklasse Englisch.
Ja.
Weil das Buch dann einfach jeder lesen kann. Mhm. Jeder kann deine Worte lesen, diese Welt, die du erbaut hast. Und ja, trotzdem jede andere Übersetzung fände ich auch super. Ich weiß, dass manche Länder bei mir einfach rausfallen, weil manche Länder eben queere Bücher gar nicht erst einkaufen. Oder ich vielleicht auch nicht möchte, dass...
Gerade die sollten es?
Ja, gerade die sollten es, ja. Mhm. Aber das wird nicht passieren. Mhm. Aber das ist auch so ein Wunsch. Und sonst... ich bin gar nicht so ein Freund davon, mir so viele Ziele und Träume zu setzen, weil ich mir denke, das Leben kommt, wie es kommt. Und es hat mich jedes Jahr aufs Neue überrascht mit Dingen, die passiert sind, die ich einfach nicht hätte planen können.
Ja.
Und deswegen, früher hatte ich so eine Liste in meinem Tagebuch, was ich alles erreichen will, so eine Bucketlist, schön zum Abhaken. Mittlerweile denke ich mir, nee, weil dann bin ich am Ende traurig, wenn ich da keinen Haken hinmachen kann. Wir schauen einfach, was passiert. Vielleicht bin ich ja in einem Jahr wieder bei euch oder in 2 Jahren zur 200. Folge oder so. Und dann was bis dahin passiert ist. Und wenn bis dahin eben nur neue Bücher erschienen sind, dann streichen wir das nur bitte weg, weil neue Bücher sind erschienen, neue Verlagsverträge unterschrieben. Das ist auch einfach, ja, das ist auch toll. Was Krasses.
Ja. Ja. Das ist alles ein Erfolg.
Jedes Buch ist für sich besonders. Und, ja.
Genau. Ja, das ist schon wieder unsere gedankliche Verbindung, Laura. Das ist,
genau.
Ich fühle das. Aber könntest du dir zum Beispiel zur Liebe ist-Reihe auch eine Serie gut vorstellen? So ein bisschen wie bei Schloss Einstein?
Also vielleicht nicht genau wie Schloss Einstein, da sind die ja schon noch ein bisschen jünger.
Das stimmt, ja.
Aber ja, auch ich sehe da ganz klar eine Serie mit dem Internat am Meer, die Fußballthematik, diesen verschiedenen Figuren, die man ausarbeiten kann. Klar, wir hätten trotzdem in jeder, also wenn ihr dann 3 Staffeln, in jeder Staffel so den Fokus auf der Hauptfigur, aber du hast so viele Nebenstränge, die du erzählen kannst.
Ja.
Es bietet sich sehr gut an. Also ich kann vielleicht hört ja hier irgendjemand zu, der was in die Richtung macht in der Filmbranche. Ich weiß es nicht.
Unmöglich ist es ja nicht, haben wir gesehen bei Maxton Hall.
Ja.
Die deutsche Buchreihe wird plötzlich verfilmt. Also,
ich bin sehr gespannt. Das sieht auch sehr gut aus, der Trailer und so. Also ich bin sehr gespannt, wie das anläuft. Ich könnte mir vorstellen, wenn das gut wird, dann kurbelt es den Markt weiter an. Dann werden mehr Buchverfilmungen aus dem deutschen Markt in Betracht gezogen. Und vielleicht irgendwann ja auch Jugendbuchverfilmungen, weil das ist jetzt ja eher New Adult.
Ja, richtig.
Warten wir es mal ab.
Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Ich hätte auf jeden Fall total Lust drauf, weil auch in Band 3 lernt man ja auch ein paar neue Figuren kennen, wo man sich ja vielleicht vorstellen könnte, das könnte ja dann noch weitergeführt werden. Aber erstmal noch zurück zu dir, bevor wir ins Buch richtig einsteigen. Wir dachten uns, es ist irgendwie eine ganz coole Frage, vielleicht auch für dich. Wir wollen so einen kleinen Einblick gerne mal in so deinen klassischen, wenn man es so nennen kann, Autorinnen-Tag haben. Hast du irgendwie so, wenn du jetzt so deinen idealen Schreibtag hättest, wie würde der ablaufen? Gerne auch, wie es dann eigentlich abläuft.
Ich würde sagen, es läuft nie so, wie man es plant.
Instagram ja. Und Reality.
Ja, aber nimm uns da doch gerne mal so ein bisschen gedanklich mit, wenn du magst.
Okay, also erstmal der ideale Schreibtag. Ich wache um 7.30 Uhr auf. Mhm. Wahrscheinlich liegen zwei Katzen auf mir, eine neben mir.
Ja.
Ich gehe aufs Klo. Okay, das ist nicht der... Gut, doch, bei mir der eine auch. Ich gebe den Katzen Essen, ich gebe mir Essen, mache minimal Haushalt. Entweder ich gehe dann spazieren, direkt nach dem Frühstück, oder ich setze mich direkt an den PC, weil meine Kreativphase morgens am besten ist. Also zwischen 9 und 14 Uhr ist einfach mein Hoch. Das versuche ich dann auszunutzen. Ich ignoriere in diesem Szenario mal die ganzen Mails, die ich beantworte. Das realisiere ich dann, wie gesagt, gleich. Und schreibe von 9 bis 13 Uhr, mache Mittagspause und setze mich dann nochmal hin und schreibe nochmal weiter. Dann schaffe ich sogar bis 16 Uhr, habe 4000 Wörter getippt, bin super zufrieden, mache den PC aus, gehe auf Instagram, lese Kommentare, beantworte Nachrichten und koche dann zusammen mit meinem Mann Abendessen und gebe den Katzen nochmal Essen. Und dann gucken wir irgendeine Folge von einer Serie oder gucken einen Film auf der Couch und dann lese ich später im Bett noch und gehe schlafen. Mhm. Und tatsächlich laufen so viele Tage, was heißt viele? Manche Tage laufen so ab, aber an vielen kommt dann was dazwischen, wie ich beantworte 20 Mails am Tag, ich habe Telefonanrufe, also Telefonate. An zwei Tagen die Woche habe ich auch noch Fußballtraining, manchmal gehe ich ins Fitnessstudio, manchmal kotzt die Katze und das muss man wegmachen. Wäsche waschen ist auch ein Highlight, das war hier heute wieder. Einkaufen, Pakete zur Post bringen, Erledigungen machen, sehr viel mehr Zeit auf Instagram, TikTok und so weiter verbringen, als ich sollte.
Ist immer so.
Aber wirklich, also ich nutze gerade Instagram nur, also zu 99% wirklich nur, um Nachrichten zu beantworten, Stories zu machen und auf Kommentare zu reagieren oder Sachen selbst hochzuladen. Ich konsumiere da fast nichts mehr. Also ja, dieses 1%, weil die Zeit nicht bleibt.
Ja.
Ja, dann noch sowas wie Steuern, habe ich auch vorhin gemacht. Yeah. Solche Unterlagen. Das ist dann das Realistische. Also es zählt so viel mehr zum Selbstständigsein, als man denkt. Und an anderen Tagen arbeite ich auch noch für meinen Brotjob. Also ich bin ja noch Grafikerin beim Hessischen Rundfunk. Da sitze ich auch den ganzen Tag am PC, aber dann schreibe ich eben nicht, sondern mache den anderen Job. Und ja, ab und zu habe ich auch noch ein bisschen Freizeit und treffe mit Menschen.
Aber auch noch. Freizeit.
Dann sind da auch noch Freunde und Freundinnen, die fragen, ob man Zeit hat, einen Kaffee zu trinken.
Ja, ich trinke keinen Kaffee, deswegen erübrigt sich das
dann schon. Dann Tee oder irgendwas anderes, aber halt, lass doch mal treffen. Ja, also in 3 Wochen hätte ich an dem einen Nachmittag wieder Zeit.
Das ist so schlimm, bitte, ich mir meinen Kalender angucke. Also ich bin ja recht flexibel. Ich kann ja jeden Tag sagen, okay, ich kann mir da 1-2 Stunden freischaufeln, aber die meisten Menschen in meinem Umkreis, die haben halt Jobs, die können also unter der Woche nicht. Und bei mir ist ganz oft am Wochenende was. Also da sind dann irgendwelche Lesungen, Veranstaltungen, irgendwas bei mir, oder jetzt eben Fußballspiele, und dann kann ich am Wochenende nicht. Und dann muss man immer gucken, ja, okay, abends, nach der Arbeit, Also ich habe so ein paar Leute, mit denen schaffe ich das, dass wir uns einmal im Monat sehen. Das finde ich richtig toll, weil irgendwie sind auch alle weiter weg, mit denen ich befreundet bin. Das ist sehr traurig.
Ja.
Trotzdem schafft man es dann recht regelmäßig, sich zu sehen oder eben dann Sprachnachrichten auszutauschen, zu schreiben. Oder zu telefonieren auch. Ja.
Immerhin etwas, ja.
Ja, aber willkommen im Erwachsenenleben. Das ist, macht sehr viel Spaß.
Ja, und wenn dann noch Kinder dazu kommen, wenn manche Leute Kinder haben, dann ist es eh vorbei.
Gefühlt, ja. Deswegen, also ich habe sehr viel Respekt vor all den Leuten, die arbeiten gehen, leben, Haushalt und Kinder. Also ich frage mich halt manchmal wirklich, wie meine Eltern das gemacht haben, weil ich es nicht verstehe.
Ich frage mich auch. Aber gut, meine Mutter war halt 9 Jahre zu Hause. Also Hausfrau dann.
Ja, also deswegen wirklich Props an euch alle da draußen. Also auch generell an uns, dass wir das...
Oder vor allem auch an Alleinerziehende. Also
komplett. Ja, deswegen.
Definitiv.
Ach ja, aber es ist ja trotzdem schön, dass bei deinem idealen Schreiballtag, ich verstehe das auch voll mit der frühen kreativen Phase. Also ich fange schon immer auch wirklich, selbst auf Arbeit, mache ich früh meine kreativen Sachen, weil ich weiß, nach der Mittagspause braucht mich da
wenn
keiner.
Wenn mich gefüttert, dann geht nichts mehr.
Wenn da noch jemand irgendeine kreative Headline von mir will, sage ich, nee, sorry, frag mich morgen früh, aber nicht mehr jetzt heute Nachmittag kurz vor Feierabend. Ja.
Also ich habe manchmal auch so Abendphasen, wo dann nochmal so ein Kreativitätsschub kommt. Das ist oft gegen Ende von einem Manuskript, wenn man sowieso nicht aufhören kann zu schreiben, weil man einerseits es einfach zu Ende bringen möchte, andererseits eben auch in der Geschichte so drin ist und die Figuren auch ihr Happy End wollen. Und dann setzt man sich manchmal auch abends noch nach dem Essen hin und schreibt. Aber das versuche ich wirklich zu reduzieren, weil das ja auch so die Freizeit ist, die ich mit Luca habe. Also
ja, klar, ja. Auf jeden Fall.
Ja. Gut, dann machen wir jetzt, würde ich sagen, eine kleine Reise auf Schloss Mare. Wenn wir schon so vom Schreibprozess reden, dann lasst uns doch mal an die Nordsee fahren und über den letzten Teil der Liebe ist-Reihe reden. Und ja, würde sich ja gut anbieten, für alle, die die Reihe tatsächlich noch nicht gelesen haben.
Wieso? Oder
das definitiv nach, ja, warum auch immer, gibt keine Gründe. Aber möchtest du uns denn so die drei Bände mal so ein bisschen abreißen, Alisa? Worum geht's denn in diesen drei wundervollen Büchern?
Eine meiner leichtesten Übungen.
Okay.
Ich versuche, meine Sprecherin-Stimme rauszuholen. Band 1. Wir haben die hochsensible, introvertierte Lou, die ein Schreibstipendium für das renommierte Internat Schloss Mare an der Nordsee erhält. Und sie hat sehr viele Ängste, trifft dort mit ihrer Zimmermitbewohnerin Mika direkt eigentlich auf alle Ängste, ne? Also neuer Mensch.
Ja.
Sie kennt sie nicht, weiß nicht, was ist mit ihr los, weil Mika ihr auch ein bisschen feindselig begegnet. Und ja, sie findet aber sehr schnell Anschluss im Fußballteam. Und eventuell entwickelt sich auch zwischen ihr und Mika etwas.
Vielleicht.
Sie wird immer als Haters to Lovers betitelt, aber ich finde, es ist eigentlich eher einfach Strangers to Lovers. Mhm. Das Problem ist, dass Mika vergeben ist. Mehr sage ich mal dazu nicht. Also es ist ganz viel Selbstfindung, Erwachsenwerden, Coming Out. Also Lou weiß schon, dass sie auf Frauen steht, aber hat es noch nicht wirklich ausgesprochen.
Mhm.
Ja, Band 2 erzählt die Geschichte von Toni, auch ein Mitglied des Fußballteams. Also generell jeder Band beinhaltet eine Hauptfigur, die eben in diesem Fußballteam vorkommt. Und das ist alles die gleiche Freundesklicke. Toni ist auf dem Internat nur wegen ihrer Mutter, die dort Hausmeisterin ist, erzählt aber allen, dass sie reiche Eltern hat und verheimlicht quasi so ihre Herkunft, weil ihr Vater saß auch im Gefängnis. Ihr Bruder hat mit Drogen gedealt und sitzt jetzt gerade wieder im Gefängnis. Und Band 2 ist so der schwerste von den dreien, würde ich sagen. Also emotional war es für mich auch sehr anstrengend, den zu schreiben. Aber gleichzeitig so schön, weil man ihre Entwicklung miterlebt. Und Toni ist schon ganz lange in Lukas verliebt. Lukas ist allerdings der Prinz von Dänemark. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, weil sie eben aus schwierigen Verhältnissen kommt, seine Familie sehr darauf achtet, mit wem er seine Zeit verbringt und eben nicht möchte, dass er mit ihr eine Beziehung eingeht. Ja, trotzdem, die Gefühle füreinander gehen nicht weg. Und Musik spielt in dem Buch eine große Rolle, weil Toni das Schlagzeugspielen liebt, Lukas Teil der Internatsband ist und sie eben mit in diese Band eintritt. Die beiden sind gezwungen, sehr viel Zeit miteinander zu verbringen. Sie haben einen Song geschrieben für dieses Buch.
Mhm.
Ja. Band 3 erzählt die Geschichte von Caro und Samuel. Beide sind, ich glaube, in Band 3 sind sie 4 Jahre zusammen, ich weiß nicht, oder 3. Auf jeden Fall outet sich Samuel zu Beginn des Buches bei Caro als trans. Und für Caro wirft das ganz viele Fragen auf, weil sie bis dahin dachte, sie wäre lesbisch. Und war sich eigentlich sehr sicher, auch mit diesem Label, hat sich damit wohlgefühlt. Und ja, was bedeutet das für die beiden? Wie gehen sie damit um? Sie will die natürlich unterstützen. Es gibt dann auch mehrere Coming-outs so vor der ganzen Freundesgruppe, vor dem Team, aber auch vor den Eltern, wie die reagieren, wie man das alles macht. Und dazu der ganze Abiturstress, weil das Buch im letzten Schuljahr spielt und die Frage, was kommt danach? Bleiben wir zusammen? Ziehen wir zusammen? Studieren wir? Was machen wir? Also all diese Fragen, mit denen man sich mit 18 rumschlägt.
Ja, stimmt.
Ja.
Also wenn ihr jetzt nicht angefixt seid, diese Reihe zu lesen, dann weiß ich auch nicht, was mit euch los ist, aber okay.
Nee, jetzt bin ich wirklich sehr gerne an der Nordsee. Ich vermisse das Meer.
Ja.
Das ist wieder zu lange her. Ich war das letzte Mal am 28. Januar dort. Also, es ist noch nicht so weit her, ich weiß, aber ich vermisse es unheimlich.
Ja, aber es ist
aber kann ich verstehen.
Schön.
Auch jetzt, wo gerade der Frühling so langsam anrollt, da will man noch mehr mal so ein bisschen am Strand sitzen, sich vorstellen, dann wäre auf Schloss Margaux. Ja, aber da stellt sich ja gut die Frage, wie kam dir denn überhaupt die Idee zu der Reihe, das Internat an der Nordsee? Wie ist die in deinen Gedanken aufgeploppt?
Ich wollte einfach schon immer eine Internatsgeschichte erzählen. Ich liebe das Meer, ich liebe Fußball. Und der Rest hat sich darum herum entwickelt. Also es waren mehrere Vogelkacke auf meinem Kopf.
Dieses Wort. Sehr gut.
Ja. Ja. Also das war es. Ja, es kam einfach. Also ich wusste, ich möchte in jedem Buch eine andere Hauptfigur haben. Ich möchte in jedem Buch ein Schuljahr erzählen. Und dann hat sich das so geformt. Dann hatte ich die Pärchen. Dann irgendwann die Namen. Ich weiß noch, ich habe dann auf Pinterest nach Bildern gesucht, die ausgedruckt. Und ich habe so eine Pinntafel. Und ich saß dann an so einem Wohnzimmertisch, ausgebreitet mit diesen Bildern. Und ich habe dann wirklich mit kleinen Pins und Fäden die einzelnen Figuren verbunden. Und dann hatte ich Farben. Also rot bedeutete, die sind ineinander verliebt. Blau, befreundet. Gelb, dass sie sich nicht leiden können und so weiter. Und habe irgendwie versucht, dieses Konstrukt, weil es sind ja schon einige Figuren, da bildlich für mich darzustellen. Ja, das war sehr cool. Wie bei so einem Kriminalfall eigentlich, wo du alles verbindest.
Ja.
Stimmt.
Aber, sorry, Laura. Nein, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Kein Problem. Geht es dir denn auch so, dass du visuell das dann nochmal mehr so aufnehmen kannst und weißt, was du da schreiben wollen würdest, wenn du dir die Protagonisten so ein bisschen vorstellen kannst, vielleicht auch so, keine Ahnung, Schauspieler als Inspiration für die Charaktere hast?
Also, ja, ich brauche immer ein Bild. Ich suche dann stundenlang auf Pinterest, bis wirklich ich eine Figur finde, wo ich sage, ja, das passt. Mhm. Und ich poste ja auch immer diese Charakter-Moodboards auf Instagram. Da sieht man auch immer, welche Figur ich im Kopf hatte. Nur bei Toni war es tatsächlich eine Schauspielerin, sonst waren es irgendwelche random Pinterest-Personen. Mhm. Und bei Toni ist es April Sterling aus Teenage Bounty Hunters, aus der Serie.
Bin ich darüber, es tut immer noch weh.
Ja, oh mein Gott, dieses Ende. Ja. Also wirklich, diese Serie hat mein Herz rausgerissen und ich gucke es immer wieder und jedes Mal am Ende nicht mehr so, es kann nicht sein.
Das ist und so böse. Es geht einfach nicht, dass sie das abgesetzt haben. Ja.
Ja, okay. Übrigens, eine mit einer der besten Szenen, was Selbstbefriedigung und sexuelles Verlangen bei Frauen angeht, wenn
Stimmt.
Oh Gott, wie heißt sie? Wie heißt sie?
Sterling.
Ja, also die Hauptfigur, also die beiden Zwillinge sind ja die Hauptfiguren.
Ja.
Die sich in April verliebt.
Aha.
Oh Gott, ich hasse es, wenn ich auf dem Schlauch stehe und mir sowas nicht einfällt.
Soll ich kurz mal nebenbei googeln?
Ja, vielleicht. Oder
So. Blair?
Nee, das ist die eine Schwester, die andere?
Debbie?
Nein.
Laura hat noch Sterling genannt. Ist wieder Name April schon?
Ja, also warte mal, vielleicht heißt sie wirklich Sterling. Vielleicht heißt sie Sterling.
Ich glaube schon.
Ah, April Stevens. Ja, also Sterling ist die Zwillingsschwester. Also April, Sterling und Blair sind quasi die Hauptfiguren, sind Zwillingsschwestern.
Ah ja.
Und Sterling verliebt sich in April und diese Sexual Tension zwischen den beiden. Und dann, wenn Sterling halt in diesen abgeschlossenen Raum geht und ihre Hand in ihre Hose wandert. Ich dachte, ich habe das gesehen, oh mein Gott, das habe ich wirklich so realistisch, authentisch dargestellt, noch in keiner Serie gesehen. Ich fand es richtig gut.
Das stimmt.
Weil es ganz oft bei Frauen verpönt ist, dieses sexuelle Verlangen und dass man eben, das ist alles nur Blümchen und rosa und es ist ja so schön und nein, wenn du für jemanden Gefühle hast und nicht asexuell bist, dann passieren da auch andere Dinge.
Ja. Gerade wenn man sich dann auch noch so ein bisschen erforscht und auch die Sexualität plötzlich hinterfragt, wie es da in der Serie war, dann ist das noch viel mehr.
Ja, genau, stimmt, weil genau so hat sie ja überhaupt erst rausgefunden, dass sie auf Frauen steht. Also sie dachte ja bis dahin, sie steht nur auf Männer. Große Empfehlung, falls die Leute, die das jetzt hier hören, noch nicht Teenage Bounty Hunters gesehen haben. Achtung, die Serie wurde nach der ersten Staffel abgesetzt und hat ein sehr offenes Ende. Aber es lohnt sich trotzdem. Ich würde es trotzdem jedem empfehlen, durch diesen Struggle zu gehen, dass es eben nicht weitergeht am Ende, weil die Folgen, die es gibt, ich glaube, es dauert ein, zwei, bis man drin ist und
Aber dann ist man drin und es macht süchtig. Ich habe die in einem Tag durch.
Mhm.
Immer wieder.
Immer wieder.
Franny, gönn dir am Wochenende.
Am Wochenende habe ich keine Zeit.
Nächstes Wochenende.
Nach dieser Podcast-Folge setzt du dich hin und guckst sie.
Genau.
Das Wochenende danach habe ich auch keine Zeit. Laura, ich heirate in 4 Wochen. Ich habe keine Wochenenden mehr.
Du heiratest nach der Buchmesse dann. 2 Wochen nach der Buchmesse, oder?
Ja. Ja, genau.
Ach, wie schön.
Ja, und es ist sowieso komisch.
In den Flitterwochen dann.
Ja, die sind ja aber erst Ende des Jahres.
Ja, auch wieder.
Aber da habe ich dann Zeit. Nee, aber es ist so komisch, habe ich schon so lange gesagt, weil alle sind so, oh, voll krass, ist ja bald. Und ich bin noch so, ja. Das bald.
Ich war auch voll entspannt davor, weil ich mir dachte, ach, es wird schon alles schief gehen. So, ja. Ein paar Tage davor waren dann wirklich hart, aber ja, es bringt halt auch nicht, sich super viel Stress zu machen.
Nee, deswegen, ich denke mir so, da wird schon alles laufen, Wetter kann ich eh nicht beeinflussen. Was soll ich machen?
Gerade an Ostern. Gerade an Ostern.
Ja, ne? Aber du kannst doch im Sommer eine Regenhochzeit haben, das sage ich immer wieder.
Das war ich auch schon auf hier.
Spielt keine Rolle, ja. Aber ja. Wir wollen ja jetzt.
Würden wir auch hinkriegen, eine ganze Folge über Hochzeit. Aber lasst uns doch jetzt mal über Fußball reden. Themenwechsel. Ja. Fußball spielt ja eine sehr große Rolle in der ganzen Reihe, weil alle sind ja so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, in diesem Team drin. Ja, wie bist du denn auf die Idee gekommen, dass Fußball so einen besonderen Stellenwert in der Reihe hat? Und ist dir das leicht gefallen, das so zu beschreiben, auch so, ja, die Begriffe und so? Klar, du bist ja da Bewanderter, wie jetzt zum Beispiel wir.
Ja, die Begriffe sind mir leicht gefallen, weil ich habe von 10 bis 19 selbst gespielt und habe letztes Jahr im Sommer wieder angefangen. Ja. Mir ist trotzdem ein Fauxpas passiert. Das hat mir letztens ein Leser oder eine Leserin geschrieben. Ich habe geschrieben im Hallenturnier, dass die Stollen auf den Boden klackern. Und natürlich trägt man in der Halle keine Stollenschuhe. Ich weiß nicht, wie mir und dem Lektorat das durchgehen konnte. Aber ja, es ist ja auch irgendwie sympathisch, ne? Wenn man so selbst, man hat diesen Text so lange und so oft gelesen und irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Aber ich wollte noch sagen, dass Fußball zwar schon eine große Rolle spielt, gerade in Band 1, aber in Band 2 ist es sehr im Hintergrund, weil Musik mehr die Rolle spielt und in Band 3 ist ja das Backen von Caro noch mehr im Vordergrund. Also ich würde sagen, wenn man von 1 bis 5 das vergeben müsste, bei Band 1 haben wir eine 3,5 von Fußball, weil ich will damit halt auch niemanden abschrecken, der Fußball absolut nicht mag. Ich habe schon ganz oft die Rückmeldung bekommen, ich habe nichts mit Fußball am Hut und mir hat das Buch trotzdem sehr gut gefallen. Das ist jetzt nicht die wilden Kerle, wo es wirklich nur um Fußball geht. Band 2 hat Fußballfaktor 2 und Band 3 Fußballfaktor 3. Passt ja dann. Ja, also so.
Ja, und ich bin jetzt auch nicht so der Fußballfan, weil bei uns im Haushalt ist halt Handball das Ding und ich mochte es trotzdem sehr, sehr gerne. So, also es hat mir auch wieder ein bisschen mehr Lust gegeben, Fußball zu mögen, muss ich ehrlich sagen, weil
das ist schön. Es ist ja auch einfach dieses Team-Ding. Also das liebt Fußball am meisten, dass du wirklich ein Team hast. Ja. Egal wie unterschiedlich alle sind, ihr alle liebt das gleiche Hobby, ihr rennt über den Platz und das verbindet einfach unheimlich.
Und das spürt man aber auch in den Szenen, auf jeden Fall. Also, dass du da halt selber aus diesem Mannschaftssport kommst, sage ich mal, ne? Weil man merkt es halt einfach in der Art und Weise, wie die dann noch alle so dieses Team werden, wenn sie dann auf dem Platz sind.
Ich habe auch geliebt, diese Szenen zu schreiben.
Das glaube ich. Und gerade im Band 3, relativ fast am Ende, so Mitte Ende, gibt es ja auch wieder eine sehr wichtige Szene, oder was Szenen, wo man auch nochmal merkt, wie sie alle so zusammengewachsen sind. Und das fand ich sehr schön.
Wir spoilern hier jetzt mal nicht, aber
die es gelesen haben, wissen wahrscheinlich, was ich meine, ja. Laura, du kommst da noch hin, keine Sorge.
Ich komme dann noch hin, ganz bald. Reden wir dann drüber.
Ja, aber könntest du dir auch vorstellen, mal über andere Sportarten zu schreiben? Oder interessieren dich auch andere Sportarten, die du dir vorstellen könntest, in Bücher irgendwie reinzubringen?
Also ich würde schon sagen, dass ich ein sportlicher Mensch bin. Aber es gibt auch Sportarten, die ich einfach, also zum Beispiel Handball. Wäre nichts für mich. Basketball wäre nichts für mich, weil ich einfach zu klein bin. Ja. Volleyball fand ich ganz schlimm. Meine Arme haben so wehgetan. Ich überlege gerade, ich habe früher Judo gemacht, aber das ist jetzt auch, also ihr wisst jetzt nicht, wie ich das in einem Buch unterbringen kann. Ich liebe Badminton oder Federball, wie mir ein Freund immer sagt, weil Badminton ist ja wirklich dieses Gegeneinander-Spielen. Ich mag dieses Hin und Her.
Ja,
ich fahre sehr gerne Inliner, ich gehe gerne ins Fitnessstudio. Aber das sind jetzt, also Inliner habe ich in meinem allerersten Buch ja untergebracht. Ah. Aber dann würde ich mir einfach über den Sport was anlesen. Mhm. Also eine Freundin von mir hat über eine Fechterin zum Beispiel geschrieben, das fände ich super spannend.
Das ist echt cool.
Ja, also Sport ist generell interessant, also weil das so viele verschiedene Aspekte hat. Mhm, für Körper, für Dynamiken mit anderen Menschen, die Orte, wo das Ganze stattfindet, also zum Beispiel Reitsport ist ja auch was ganz anderes. Ne? Das, also es gibt sehr viele Richtungen. Aber ich würde jetzt, glaube ich, nicht, wenn ich ein Buch über Reiten schreiben würde, selbst reiten wollen.
Ja.
Das muss man erstmal.
Ich saß in meinem Leben dreimal auf einem Pferd und wirklich diese Pferde waren immer nur verfressen und haben sich nicht vorwärts bewegt. Und wenn du da auf so einem Pferd sitzt, was einfach so, ja, also du willst, dass es sich bewegt und ja, es geht nicht von der Stelle. Nee, die sind mir auch zu groß. Ich habe jetzt keine Angst.
Haben immer gefurzt.
Aber ich habe davor zu viel Respekt und.
Ich verstehe das gut.
Ja.
Ja.
Das stimmt.
Es gibt ja aber auch noch einen anderen Aspekt in allen Büchern, der sich ja auch so ein bisschen wiederfindet, also immer je nachdem. Aber halt so alles, was um das ganze Thema erste Liebe, Selbstfindung, auch halt die eigene Identität und die Frage, was du ja auch schon gesagt hast, was passiert nach der Schule? Ne, manche, die schon einen kompletten Businessplan geführt für ihr Leben haben. manche, die halt wirklich noch gar nicht wissen, was los ist oder was passieren könnte und halt auch natürlich auch Ängste haben, was wir, glaube ich, alle auch noch sehr gut kämpfen in unserer eigenen Schulzeit. Was würdest du denn sagen, für wen würdest du so deine Bücher empfehlen, jetzt abgesehen natürlich vom Alter her, von der Zielgruppe, und was lag dir bei den Büchern besonders am Herzen, also was du vermitteln wolltest, genau.
Aber wenn ich nicht aufs Alter eingehen kann, was soll ich denn dann? Also,
ich weiß, vielleicht gibt es ja noch irgendwie einen anderen Punkt, so generell jetzt unabhängig vom Alter vielleicht. Aber wir sind ja jetzt auch nicht unbedingt die Alterszielgruppe.
Ja.
Genau, das meinte ich.
Ich denke mal, die Bücher kann jeder verstehen, der noch weiß, wie es sich angefühlt hat, also ein Teenie zu sein. Und das vergisst man ja auch nicht wirklich. Also die erste Liebe brennt sich bei allen so ein. Zukunftsängste sind auch was man später im Leben auf jeden Fall noch haben kann. Und die eigene Identität, also ich kenne mittlerweile so viele Menschen, die sich sehr spät geoutet haben. Da ist das Internet ja auch voll damit. Meine ganze TikTok for you besteht aus Late Bloomer Lesbians. Also so, ich weiß nicht warum, so 40-Jährige. Dann so, ja, okay.
Ja.
Also das ist dann auch was, dann lesen die diese Bücher. Und da habe ich eine wunderschöne Nachricht letztens bekommen. Da meinte eine, sie ist extrem emotional geworden, weil sie in diesen Büchern quasi sich selbst gesehen hat, wie sie sich's gewünscht hätte. Mhm. Also war halt auch, ich weiß nicht, Mitte 40.
Ja.
Und dieses, ja, so hätte ich gerne gelebt. Ich wäre gerne so offen gewesen. Ich hätte gerne gewusst, was los ist. Und das ist ja sowieso die Sache von queeren Menschen. Ich habe das Gefühl, wir werden ein bisschen unserer eigenen Pubertät beraubt oder Jugendzeit, weil wir in dieser Zeit nicht wissen, wer wir wirklich sind. Alle um uns herum reden, also jetzt in meinem Fall, alle haben über Jungs geredet, die gleiche Musik gehört, was auch immer. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Irgendwas war immer off und ich wusste nicht was. Und dann hatte man so das Gefühl, okay, jetzt ist man irgendwie mit der Schule fertig, aber ich würde gerne diese Sachen nochmal nachholen. Ich würde gerne nochmal zurückgehen. Vielleicht schreibe ich auch deswegen diese Bücher. Ich wäre gerne nochmal die 16-jährige Lou, die das alles aber schon weiß. Die weiß, hier, so ist es, ich stehe auf Frauen hier, das ist ein Fakt. Und die sich dann auch traut, das auszusprechen, die sich auch traut, so die Verliebtheit auch wirklich zuzulassen. Und ja, das ist sehr schön. Also deswegen sind die Bücher für alle etwas, die ihre verlorene Jugend nachholen wollen. So, ich glaube, das ist ein perfekter Satz, um das zusammenzufassen.
Das stimmt. Und gerade auch
sehr schön gesagt.
Gerade auch bei Lou, also ich habe ja jetzt, oder ich lese ja gerade den dritten Band, ich habe aber die anderen zwei Bände auch gelesen. Ich finde, da sieht man richtig schön, wie sie so selber auch wächst. So mit den
Ich liebe Lous Entwicklung auch in Band 3.
Ha. Ja, das sehe ich für immer so. Ja, Lou als Freundin. Jeder braucht so eine Lou und das fand ich irgendwie richtig schön zu sehen, so vom Band 1, ne, wo ich sie auch schon total gern gemocht habe. Halt jetzt zu Band 3 ist schon irgendwie auch krass, wo man sich denkt, ach was, so auch 2 Jahre, ja, was ist ja im Endeffekt irgendwie sind 2-3 Jahre schon machen auch teilweise. Und auch
ja, in dem Alter ist es immens, wie man sich da weiterentwickelt.
Deswegen, fand ich sehr.
Gerade wenn du noch so frei leben kannst, so alles einfacher wird, dann in 2 Jahren ist ein Leben.
Ja, und auch mit dem richtigen Umfeld halt, ne? Also, weil sie ja da auch so viele Leute kennengelernt hat, erstmal im Gegensatz zu damals, die halt auch einfach sie so lieben, wie sie ist, ja? Und sie da nicht irgendwie verbiegen wollen.
Ja. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, Franny, wollen wir mal den Klappentext vorlesen?
Das können wir sehr gerne mal tun, damit
ihr
mehr Einblick bekommt. Schon wieder.
Damit ihr alle einmal checkt, worum es denn in dem Buch geht. Denn
wir ich habe es noch nicht gut genug zusammengefasst. Ist schon okay.
Nee, absolut nicht. Nee. Doch, aber so als kleinen Schmankerl zwischendurch, damit ihr dann wisst, worum es geht. So. Caro und Sam sind das Traumpaar am Internat Schloss Mare. Gemeinsam haben sie die Queer and Friends AG gegründet und spielen im Fußballteam. Am liebsten würde Caro für immer am Internat bleiben, doch nun steht das letzte Schuljahr an. Sie hat Angst, ihre Freundinnen zu verlieren und auch Sam scheint ihr immer mehr zu entgleiten. Doch das hat einen Grund. Anders als alle anderen denken, ist Sam nicht die beliebte Stürmerin, sondern Samuel, der beliebte Stürmer. Als er es schafft, sich Caro anzuvertrauen, wirft das viele Fragen auf. Darf er nach wie vor im Fußballteam spielen? Wie outet man sich am besten vor Freundinnen und Verwandten? Und was bedeutet das für die beiden als Paar?
Ich bin Katharina so dankbar, dass sie das geschrieben hat, also meiner Lektorin, weil ich einfach, wie vorhin schon gesagt, mich nicht kurz fassen kann. Und so ein fast 500 Seiten Buch zusammenzufassen, ist unfassbar schwierig.
Ja. Kann ich mir vorstellen.
Ein super Klappentext auf jeden Fall.
Auch so die am Ende, so die Fragen, die aufgeworfen werden, gerade so die letzte, was es für das Paar bedeutet, das so, richtig mehr versteht, worum es dann gehen würde. Und auch diese Angstprozesse, schon sehr gut gemacht.
Ja, aber apropos, wir springen jetzt mal eher lieber an den Anfang, denn als ich dein Vorwort gelesen habe, möchte ich auf jeden Fall eine kleine Frage zu stellen, denn falls ihr das noch nicht gelesen habt, in deinem Vorwort von Wie Farben im Regen schreibst du, dass du auch gemeinsam mit deinem Mann Luca so den dritten Band der Reihe geplant hast. Magst du für uns vielleicht auch mal skizzieren, wie das so lief, also euer Prozess quasi für das Buch, also wenn du möchtest natürlich, genau, und wie anders das vielleicht auch war im Gegensatz zu den anderen zwei Teilen der Reihe.
Also generell haben wir ja die ganze Reihe während des Kochens geplottet in der Küche.
toll!
Also halt so das grobe Gerüst und dann habe ich ihn eben gefragt, hier, wie wäre es, wenn wir so einen Teil unserer Geschichte verfilmen, wollte ich gerade sagen, wenn ich einen Teil unserer Geschichte schreibe. Natürlich war es mir auch wichtig, dass es für ihn okay ist, weil es ja schon privat ist.
Ja.
Und ja, aber er fand das direkt cool und war da Feuer und Flamme. Und dann habe ich halt immer wieder zwischendurch, also während des Planungsprozesses, gefragt, hier, wie würdest du das machen? Also eher so Rückfragen. Also es war jetzt nicht so, dass er mit mir den ganzen Inhalt Kapitel für Kapitel geplant hat, sondern ich war eher so, okay, kannst du mir hier zur Rückmeldung geben? Ich komme hier nicht weiter, was würdest du da machen? Wie würdest du, also die Coming-out-Szene, wie würdest du die schreiben? Oder was heißt schreiben, aber wie würdest du die gerne lesen? Solche Dinge. Er hat aber tatsächlich nicht die Zeit gehabt, die Rohfassung zu lesen, weil, er arbeitet halt auch. Mhm. Und dann war ich immer nur so, okay, ich muss ihm halt so Brocken hinwerfen und dann Fragen stellen, was natürlich schwierig ist, gerade wenn es zum Ende des Buches ging, er aber gar nicht die ganze Rohfassung bis dahin gelesen hatte. Deswegen war ich sehr dankbar, dass ich sehr viele TestleserInnen hatte, die mir da helfen konnten, weil das war auch ein krasser Prozess. Also die Planung an sich, es war nicht so, dass wir da nebeneinander saßen mit Notizblock und alles aufgeschrieben haben, sondern wirklich immer zwischendurch bin ich aus dem Arbeitszimmer raus ins Wohnzimmer und habe dann ihn mit noch Fragen bombardiert und dann bin ich wieder zurückgerannt und weiter.
Ja.
Oder halt dann eben beim Kochen, beim Essen darüber geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Mensch bin, der mit einer anderen Person zusammen ein Buch schreiben könnte. Ich würde das sehr gerne mal rausfinden, aber dann müsste es halt auch eine schreibende Person sein oder jemand, der sich sehr gut mit Texten auskennt, dass man gucken kann. Vielleicht funktioniert es auch einfacher, wenn man aus zwei Sichten schreibt, dass ich die eine Sicht schreibe und die andere Person die andere Sicht. Da gibt es ein wunderbares Ehepaar auf TikTok. Das sind zwei Frauen, die haben, ich glaube, mittlerweile schon 7 queere Liebesromane veröffentlicht.
Oh, okay, cool.
Und das erste Buch erzählt quasi ihre eigene Liebesgeschichte so ein bisschen. Ja, ich fand das sehr cute.
Wer sind die denn?
Ja, das ist jetzt wieder die Namensfrage, ne?
Kenn ich. Ich und Namen und Titel. Buch,
wenn ich aufstehen würde und zu meinem Bücherregal gehen würde, ich wüsste ihn, aber weil es wurde jetzt auf Deutsch übersetzt.
Aber das ist trotzdem echt cool. Also ich wüsste auch nicht, ob ich das könnte, aber ich finde, also die Gedanken an sich, das hat schon irgendwas auf jeden
Fall. Das ist die Autorin von 7 Feet Apart. Das ist ja auch ein Buch, was von einem Autor und von einer Autorin geschrieben wurde. Und die Autorin hat eine Frau und mit der zusammen hat sie jetzt auch Bücher herausgebracht. Also, genau, du kannst mal googeln.
Mach ich. Okay.
So, jetzt kriege ich hier irgendeinen Klamottenladen.
Ich glaube, Rachel Lippincott oder so. Kann das sein?
Ja, warte.
Weil die haben sich im Studium kennengelernt, Studium der Literatur. Und dann.
So, warte. Ich hab's gleich. Ja, genau, Rachel Lippincott, wenn ich das richtig lesen kann.
Ja.
So klein, ja. Okay, könnt ihr euch ja mal auf TikTok mal so ein bisschen, also nicht so viel Zeit auf TikTok verbringen. Nicht im Sog.
Mal die Bücher auschecken.
Ja, aber genau, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Aber ich finde es irgendwie auch cool, dass ihr das einfach so neben dem Kochen gemacht habt, weil irgendwie ist es Aber das ist so was Leichtes dann irgendwie, so, ne? Ist halt dann nicht so, weiß ich nicht. Ich glaube, beim Kochen fühlt ihr euch dann wahrscheinlich auch einfach sehr wohl, so, ne? Weil ihr das wahrscheinlich auch gerne macht, so. Deswegen, aber es ist trotzdem sehr schön, dass er quasi das mitbegleitet hat. Und wenn du so generell auf so den ganzen Prozess des Schreibens und Plans der Reihe zurückblickst, du hast ja auch schon ein bisschen angerissen, aber welches Buch fiel dir da vielleicht am einfachsten und welches am schwersten?
Also Band 2 auf jeden Fall am schwersten. Mhm. Wegen Lukas. Ich habe zu meiner Lektorin gesagt, ich werde nie wieder eine Hetero-Liebesgeschichte schreiben, das ist so böse, aber es war für mich wirklich schwierig, mich da reinzufühlen. Mhm. Und im Lektorat haben wir sehr viel überarbeitet, dass Lukas netter wurde. Er war nämlich erst ein ziemlicher Arsch. aber das haben wir dann ganz ausgebügelt. Ich liebe ihn jetzt. Und ich liebe auch Band 2. Ich weiß nicht am meisten, aber Band 2 hat eben die meiste Entwicklung durchgemacht. Von der Rohfassung bis zum Endprodukt. Band 2 ist der Grund, warum ich mir Therapie gesucht habe. Es hat mir sehr viel mit mich selbst beigebracht. Band 1 war deutlich leichter zu schreiben. Mhm. Aber auch da haben wir viel überarbeitet und Dinge geändert. Und Band 3 ist die Rohfassung wirklich so geflutscht wie lange nicht mehr. Also da hatte ich eigentlich keine einzige Ich mag keine Schreibblockaden. Also ich habe keine Schreibblockaden, wollte ich damit sagen. Ich hatte nur kein einziges Mal diesen Moment, ich sollte aufhören, ich kann das nicht schreiben, was ich sonst eigentlich bei jedem Buch habe. Das hatte ich da nicht. Da ist mir wirklich alles so zugeflogen. Auch da haben wir sehr viel überarbeitet im Lektorat, aber das war auf andere Art schwierig, weil man sich eben mit sehr vielen emotionalen Themen nochmal auseinandersetzen musste, die man vielleicht unterdrückt hatte.
Ja.
Gerade Karos Tagebucheinträge, die wir eben im Lektorat, also da war die Idee, wir brauchen irgendwie noch mehr Zugang zu Caro und dass sie auch ihre Gefühle und Ängste ausspricht und äußert, wenn sie schon nicht gegenüber Samuel äußert, dann irgendwie auf eine andere Art und Weise. Und ich habe die sehr, sehr gerne geschrieben, aber es war natürlich auch anstrengend.
Das glaube ich. Ja, aber
kann ich mir vorstellen.
Ich finde gerade auch die Tagebucheinträge von Caro, die sind halt einfach so, wie sagt man das? Ja, nicht unbedingt ehrlich, ne, aber so roh, einfach so rohe Gedanken halt, die man halt aufschreibt, wie man es von sich selber kennt. Und das, was man halt wirklich nicht ausspricht manchmal, aber trotzdem irgendwie raus muss, so, ne, und deswegen glaube ich, ist es auch ein sehr wichtiger Bestandteil in den Büchern, so, dass man halt auch merkt, ja, es ist auch vielleicht mal okay, sich die Fragen auch zu stellen, ne, auch wenn es gerade nicht der Anlass ist, sie wirklich mündlich zu stellen, irgendwie, dass man seine Gedanken auch mal so ein bisschen rauslassen kann, finde ich, ist auch eine sehr schöne Idee, da so ein bisschen das Tagebuch mit da in die Hand zu geben.
Das stimmt. Aber wenn du es schon ansprichst, so ein bisschen Zugang zu Caro und Sam, wie würdest du die beiden denn so ungefähr charakterisieren? Und war dir irgendwas, als du sie quasi erschaffen hast, war dir da irgendwas wichtig, eine besondere Sache zu porträtieren in ihnen?
Also Caro ist diese Art von Mensch, die wirklich für alle immer da ist. Ich habe sie auch gerne Tupper-Mutti genannt, weil sie ja immer backt und kocht. Und dann irgendwie schon sehr viel reifer ist als die anderen, weil sie eben auch sehr früh erwachsen werden musste, weil ihre Eltern sehr oft weg waren beruflich. Und sie hat zwar keine Geschwister, aber irgendwie ist es trotzdem dieses Ding, was ich auch von mir selbst kenne als Älteste. Man kümmert sich immer um die anderen. Und hat sehr feine Antennen für die Emotionen von anderen. Deswegen nimmt Caro auch bei Samuel immer alles direkt wahr und versucht ihm irgendwie zu helfen, aber auch bei den anderen Menschen in ihrem Umfeld, was aber auch super anstrengend ist und was auch dazu führt, dass man selbst sich so ein bisschen von seinen eigenen Emotionen abkapselt und die nicht mehr so wahrnimmt oder sie eben runterdrückt. Sie ist extrem intelligent. Also sie, eins ihrer Lieblingsfächer ist Chemie, weil Chemie und Backen einiges gemeinsam haben. Sie ist generell super stark, einfach so von ihrem Charakter her, weil sie für andere einsteht. Hat einen großen Gerechtigkeitssinn, eben auch mit der Queer and Friends AG. Ich stelle mir vor, wenn da jemand blöd angegangen wird auf dem Gang, dass sie da dann richtig einspringt und auch gegenüber ihren Eltern verteidigt sie ja immer wieder ihre eigene Queerness, was anstrengend ist, aber sie steht für sich ein, bleibt da laut und ist eben nicht diese Lou mit 16, die eher noch schüchtern ist und da vielleicht gar nicht traut, sich was zu sagen, sondern Caro sagt wirklich was. Und ja, ist, würde ich sagen, auch mit die politischste Figur, die ich dann bisher so geschrieben habe. Gleichzeitig aber eben auch eine super gute Freundin. Und Samuel ist deutlich ruhiger, etwas zurückhaltender. Er möchte, also er ist noch mehr People-Pleaser als Caro, möchte es allen recht machen und lernt dann eher durch seine eigene Transidentität, dass es wichtig ist, sich auch mal selbst an erste Stelle zu setzen und zu sagen, hier, nein, das ist für mich wichtig. Ich kann so nicht weiterleben. klar wäre es einfacher für alle anderen drumherum, wenn sich nichts ändern würde, aber tief in mir drin weiß ich, dass das nicht geht. Er ist musikalisch, also er spielt Bass, glaube ich, in der Internatsband, ist ja als Stürmer, steht ja schon hinten auf dem Klappentext, sehr bewandert. Und ja, auch ein sehr empathischer Mensch, ein Familienmensch vor allem. Ihm ist auch sehr wichtig, wie seine Familie über sein Outing denkt oder über ihn als Person. Und ich stelle mir ihn auch immer sehr schön mit seinen zwei kleinen Brüdern vor, wie die dann in den Ferien zusammen spielen. Und ich mag die Dynamik zwischen ihm und den Brüdern sehr gerne. Und er hat eine ganz, ganz große Liebe für Caro und Caro hat eine ganz, ganz große Liebe für Samuel. Also das war mir auch so wichtig. Das zeigt auch das Cover schon, dieses Vertrauen zwischen den beiden, diese tiefe Verbundenheit, die eigentlich durch das Coming-out ja nur noch stärker wird. Gleichzeitig natürlich erschwert es auch was, aber es führt die beiden näher zusammen.
Ja, das stimmt. Das hatte ich, ich weiß gerade nicht, wie die Illustratorin heißt. Ich weiß nur,
Mie heißt genau. Sie.
Ja, das hatte ich bei ihr auch kommentiert, weil ich wirklich diese Illustration gefällt mir wirklich mit am besten irgendwie von allen dreien.
Die Pose,
Weil das ist einfach, diese Emotion, du spürst es einfach komplett. Das ist so... so real gefühlt, also ich fand das einfach...
Ich liebe die Illustration auch so unfassbar, also als ich die gesehen habe, war ich so, oh mein Gott.
Ich verstehe das, die ist wirklich schön.
Ja, du sagst ja auch in dem Vorwort, in dem Buch, dass in Caro sehr viele von deinen Gedanken und Emotionen stecken und das ja schon eine Art persönliches Buch ist. Wie war es denn für dich irgendwie so aus ihrer Perspektive zu schreiben? Hattest du irgendwie spezielle Wünsche oder Vorstellungen, die da auf das Buch so, die das Buch am Ende so tragen sollen, weil es ja auch der letzte Band war aus der Liebe ist Reihe.
Ja, ich wollte einen perfekten Abschluss für die Reihe finden, auf jeden Fall. Also, dass man mit einem weinenden und einem lachenden Auge zurückblicken kann. Ich liebe ja sowas, solche emotionalen Abschiede, nachdem man so lange Zeit miteinander verbracht hat. Das ist ja das Schöne an dieser Reihe. Man war jetzt 3 Jahre, 3 Bücher am gleichen Ort, bei den gleichen Leuten und die verlassen den Ort und man als Leserin verlässt den Ort auch. Oh. Und einfach diesen Sprung hinzubekommen in dieses Erwachsenenleben, wie es mit allen weitergeht. Also das war ein großer Wunsch von mir, dass ich für jeden irgendwie ein gutes Ende hinbekomme. Was nicht immer heißen muss, dass alle zusammenbleiben, alle Paare, sondern dass jeder individuell für sich so am Ende an einem Punkt steht, wo man sich überlegen kann, wie geht's denn jetzt weiter? Also ich wollte auch ein bisschen, es gibt ja keinen vierten Band, aber ich wollte, dass man sich selbst überlegen kann, verlaufen dann die nächsten Monate, das machen sie in einem Jahr. Da hat sehr viel Platz für Interpretation. Und ja, bei Caro, mir war wichtig, dass ich das Buch aus der Sicht von einer Partnerin erzähle, weil ich habe so etwas noch nie gelesen. Also es gibt einige Bücher mit Transfiguren, aber es gibt kein einziges, wo die Sicht einer Partnerin gezeigt wird. Und ja, ich hätte mir das einfach sehr gewünscht, dass ich genau solche Ängste mal ausgeschrieben sehe. Nicht nur immer in meinem Kopf habe und mich dann dafür schäme oder denke, das ist falsch, so darf ich nicht denken. Sondern ja, das ist total valide, sich da Sorgen zu machen, Ängste zu haben, Dinge zu hinterfragen. Und ja, ich hoffe, dass das Buch dann für einige eine Hilfe ist, mit der ganzen Thematik umzugehen.
Kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn es auch so wenig, besonders auf dem deutschen Markt gibt, was einem da irgendwie Anhaltspunkte geben könnte, nicht nur, wie man sich verhalten sollte, sondern auch, dass es alles valide ist, was da so passiert. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass es das gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Können wir sehr froh sein, dass du das Buch geschrieben hast.
Das stimmt. Wir sind ja jetzt fast am Ende und deswegen stellen wir immer sehr gern die Frage, ob und wie du schon mal anteasern möchtest, was wir denn so in Zukunft von dir am Lesestoff vielleicht erwarten dürfen.
Also ich weiß natürlich nicht, was ich schon sagen darf.
Du kannst auch in ganz großen Rätseln sprechen.
Ja, okay, in ganz großen Rätseln. Also man wird in diesem Jahr 2 neue Dinge von mir lesen können. Und eine Sache hat was mit einer Buchmesse zu tun. Und die andere Sache ist aktuell mein Lieblingsbuch von mir, eigentlich ist es immer so das Aktuelle, ne? Aber das war irgendwie nochmal so ein Sprung nach oben, weil es anders ist, auf manchen Ebenen. Und es bleibt auf jeden Fall queer, sehr queer.
Sehr gut.
Und wir haben jetzt März, ich rechne gerade mal. Ja, also ein halbes Jahr ungefähr muss man noch warten.
Okay.
Bis man vielleicht was Erstes lesen kann.
Das heißt, wir kriegen vermutlich bald schon genauere Teaser.
Ja, ich hoffe es wirklich. Ich immer so viel zurückhalten und die ganze Zeit denke, oh, ja, ich möchte es teilen.
Ich muss mal kurz meine Lupe suchen, damit ich ja auch keinen Hinweis dann verpasse, sobald Instagram wieder danach funktioniert.
Ich kann mir vorstellen, rund um die Leipziger Buchmesse gibt es bestimmt viele Cover-Reveals, oder? So von den Verlagen. Ich wollte auch selbst mal nachfragen, hier, wann wird das denn jetzt mal revealed? Ich möchte darüber sprechen.
Ja, also
gerade tatsächlich eine Mail von meiner Lektorin bekommen während dieses Podcasts. Da ging es um die Vorschau. Aber ich werde sie jetzt noch nicht öffnen. Ich frage mich auch, warum arbeitet sie jetzt noch? Die hat mir letztens auch um 22 Uhr eine Mail geschickt. Jacqueline, falls du das hörst, du solltest Feierabend machen.
Ja.
Richtig, ich meine, nein, das kann auch bis morgen, Alter. Aber gut, du kannst es dir jetzt gleich danach angucken. Ist auch wiederum schön, ne? Also, ja.
Ja, stimmt.
Okay. Also wir bleiben sehr gespannt und
sowieso
wissen bald schon mehr.
Ja, so, aber apropos Feierabend und Ende, wir haben noch eine Kleinigkeit für dich vorbereitet, denn am Ende jedes Interviews haben wir noch die Burning Questions, die hat Laura hier ins Leben gerufen und wir sagen immer, sie sind nicht so brenzlig, wie sie klingen, manchmal ein bisschen gemein, je nachdem, wie man es interpretieren möchte, aber es sind quasi this or that Fragen, die du beantwortest, gerne einfach aus dem Bauch heraus, aber auch gerne mit einer Begründung, wenn du möchtest, je nachdem, genau. Bist du startklar?
Habe ich dafür irgendwie ein Zeitlimit? Burning Questions klingt so, als hätten wir so eine Minute. Zack, zack, zack. Okay.
Nein, gut. Du kannst dir auch in Ruhe Zeit lassen. Aber natürlich, das, was dir als erstes so in Sinn kommt oder eher dich eher anspricht. Dann starte ich einfach mal mit der ersten. Das ist ganz entspannt erstmal. So, entweder musst du dich entscheiden, du darfst das Schloss Mare besuchen oder den Blumenladen von Laura, ich hoffe, ich sage es richtig, Ivy.
Von Ivy.
Ja,
Ivy. Oh, ja, okay. Ja, aber das ist schon, ja, Schloss Mare, auf jeden Fall. Das ist ja viel größer, da gibt es viel mehr zu erforschen und es ist am Meer. Also das ist
stimmt, okay.
Der Blumenladen von Ivy existiert ja auch nicht wirklich. Ich weiß, wo er ist, in der Berger Straße in Frankfurt, aber da gibt es keinen Blumenladen, sondern es ist ein Haus, was ich mir auserkoren habe. Und ich bin absolut, also ich mag Blumen, die sehen schön aus, aber ich bin nicht so der Pflanzenmensch, bei mir stirbt alles. Das heißt, ich wäre in diesem Blumenladen einfach nur, um Ivy zu sehen und vielleicht Jane. wenn sie gerade da ist, um die beiden zu stalken. Ja. Aber ja, Schloss Mare auf jeden Fall.
Verstehe ich. Ich komme mit. Ich komme auch.
Definitiv. Macht einen kleinen Roadtrip. Okay, Frage 2. Lieber Fußball spielen oder lesen?
Boah, wow. Ja, okay, gut, ich muss lesen nehmen, weil sonst kann ich ja nicht mehr schreiben. Ich lese ja auch meine eigenen Bücher und Texte. Also sonst würde ich meine Karriere ja irgendwie in den Sand setzen.
Das stimmt. Sonst musst du dann halt auch zum VfL Wolfsburg. Irgendwann.
Nee, Profifußball bin ich raus. Nee.
Ja, verständlich.
Okay, Frage Nummer 3. Du darfst entweder mit Caro in der Küche backen oder mit Samuel eine Runde Jam. Und ich glaube, wir wissen schon, was du vielleicht nimmst.
Ja.
Oder auch nicht.
Ich wär schon bei Samuel mit dabei. Gitarre spielen da in der Band, auch mit Fayola, Jacob, Lukas und Toni. Ich glaube, das wäre cool. Caro wäre ich echt keine Hilfe. Ich hätte überall Mehl. Und ich hätte Bock, mit ihr so in der Küche zu tanzen, zu ihrer Back-Playlist. Ja. Aber sonst lasse ich sie ihre Sachen lieber mal alleine machen.
Verstehe.
Und dann vorkosten, wenn alles fertig ist.
Genau.
Deswegen. Muss ja auch sein.
Ja. So, dann stellt sich natürlich noch die große Frage. Wer von den Figuren aus deiner Liebe ist drei wäre denn dein perfektes Book-Girlfriend oder dein Book-Boyfriend?
Oh.
Ein bisschen cheesy muss es werden.
So jung.
Stimmt.
Also,
ja, musst du dir vorstellen, du bist wieder 18.
Ja, okay.
Ja.
Boah, es ist einerseits super schwierig, weil die weiblichen Figuren mir ja auch sehr ähnlich sind alle. Und ich weiß nicht, also ich bin schon jemand, ich glaube, ich mag Menschen, die mir ähnlich sind. Also ich bin kein Fan von Gegensätzen, ziehen sich an. Das hat bei mir noch nicht funktioniert. Aber bei Mika ist halt so die Sexual Tension etwas da. Ich mag es, wenn jemand sportlich ist und so zielorientiert. Also so, aber sie ist mir vielleicht ein bisschen zu... Nimmt man das zu... Ach, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Sie ist mir ein bisschen zu.
Ja, Mika ist, hat eine sehr eigene Art. Ich glaube, das liebt man oder man kann es, also, ne, romantisch gesehen lieben oder nicht lieben, ja.
Ja, Toni, gut, würde nicht auf mich stehen, weil sie ist hetero. Wobei, ich hatte ja eigentlich erst vor, sie bi zu machen. Dann dachte ich mir, ich kann nicht jede der aus dem Team queer machen. Dann dachte ich mir, warum nicht? Aber okay. Also,
Toni hat halt irgendwie. Den Gedanken kann ich verstehen.
Und Toni ist mir. Nee. Caro würde mir immer Sachen backen, das fände ich schon cool. Aber ich glaube, Lou mag ich immer. Ich könnte mit ihr halt über Bücher reden. Ich könnte mit ihr über das Schreiben reden. Wir würden uns sehr gut verstehen, weil wir beide hochsensibel und introvertiert sind. Also da ist einfach so ein Verständnis dafür da, wenn man gerade mal keinen Bock auf Menschen hat oder wenn einem gerade alles zu viel wird, dass man sich dann gegenseitig so aufbaut. Und ich glaube auch, dass es sehr schön wäre, wenn man mit ihr zusammen wäre, wenn sie sich einem dann öffnet und Körperkontakt zulässt, weil das ist ja auch immer bei ihr so eine Sache mit Umarmungen und so.
Mhm.
Und gerade so, wie sie dann in Band 3 ist, auch so ihre Zukunft plant, dass sie da schon so ambitioniert ist und einfach, sie ist so intelligent und sie kann sich gut mit Worten ausdrücken, auch wenn sie manchmal diese alten Begriffe verwendet wie Zappalot.
Ja.
Gerade das ist ja Englisch. Also ich glaube, man könnte sich da gute Schlagabtausche liefern. Also diese emotionale Intelligenz auch.
Ja.
Ja, ich glaube, ich bleibe bei Lou, aber dann bitte die ältere Version von Lou.
Ja.
Und das ist generell super seltsam, weil, wie gesagt, diese Figuren aus meinem Kopf kommen und sich irgendwie so anfühlt, wenn ich meine Kinder und dann.
Ich kann mir das gut vorstellen. Okay, eine letzte Burning Question haben wir noch für dich. Wir spielen jetzt kurz eine Runde Kiss, Mary, Kill. Ist dir das Spiel bekannt? Ja,
ja, okay, natürlich. Gut. Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst.
Mit Lou, Toni und Caro.
Ja, okay. Ich muss einen töten, das ist ja, wow. Also Lou heirate ich, das hatten wir ja gerade schon. Ich habe irgendwie gar nicht das Bedürfnis, Caro zu küssen. Also so, weil Caro ist halt, glaube ich, von allen am meisten ich. Und das wäre so, als würde ich mich selbst küssen. Und das fühlt sich einfach ganz falsch an. Aber ich kann mich auch nicht selbst töten.
Stimmt.
Ich meine, wobei, ich existiere ja noch, wenn ich quasi mein alter Ego töte. Ja, ich glaube, ich töte Caro und ich küsse Toni. Okay. Weil, ich finde Toni auch schon ganz cute. Also ich meine, Musikerin hier, sie schreibt eigene Songs. Also ich hoffe, Lukas wird da nicht eifersüchtig, aber ja.
Der kann sich da mal kurz umdrehen. Und
der Prinz.
Was er nicht sieht. Nee, aber ich finde, solche Fragen sind immer sehr gemein und sehr.
Ja, es ist wirklich, also.
Ein bisschen feurig, ein bisschen burning. Aber
ich habe auch bei einer Lesung mal gefragt, wen sie denn lieber als Girlfriend hätten, Mika oder Lou. Und das fanden auch alle dann schwierig. Aber ich glaube, da waren mehr für Mika tatsächlich.
Ja, also ich glaube, obwohl Mika wäre mir, glaube ich, zu ähnlich vom Temperament her. Ich glaube, wir würden da immer.
Genau, deswegen kann ich nicht mit Mika zusammen sein, weil ich will niemanden, der mich zum Joggen zwingt. Das tut mir leid. Aber ich hasse Joggen. Über alles. Und wer mich dann morgens um 6 raus. Nee, ich stehe schon recht früh auf, aber es gibt Grenzen.
Und die beginnen beim Joggen.
Die beginnen beim Joggen.
Ja.
Ja.
Ja, ich kann es sehr gut verstehen, ja. Aber danke, dass du trotzdem unsere BQ so schön beantwortet hast. und du hast sie überlebt, irgendwie. Ja, na doch, hast du ja, ne? Bist ja noch da. Nein, aber damit schließen wir jetzt auch die Folge hier ab. Und wir hoffen natürlich, wir konnten euch einen etwas besseren Einblick geben in das Buch und in die Buchreihe von Alicia, die ja jetzt schon abgeschlossen ist, aber wir wissen ja, wir behalten unsere Augen und Ohren und was wir noch so an Sinn haben,
an
offen.
Sinn. Ja.
Offen. Und wenn ihr jetzt keine Lust habt, das Buch zu lesen oder die Reihe, können wir euch auch nicht helfen. Wir wissen nicht, wie oft wir das noch empfehlen sollen. Aber was wir ja an dieser Stelle noch sagen können, wenn ihr die Folge pünktlich hört, könnt ihr mal auf unserem Instagram-Account vorbeischauen, weil vielleicht kann man ja da Band 3 gewinnen, eventuell.
Wann erscheint die Folge? Freitag?
Also, da könnt ihr auch mal vorbeischauen, auf jeden Fall.
Genau. Wenn ihr schon dabei seid, dann schaut doch bei Alicia vorbei. Richtig. Und hinterlasst ganz viel Liebe. Und
ja, bei mir ist auch das Zeichen, Juna kratzt gerade unten an der Tür und miaut. Sie möchte also, dass ich runterkomme.
Perfektes Timing.
Ja.
Dann hören wir mal auf sie. Und dann können wir wirklich nur sagen, danke, Alicia, dass du dir die Zeit genommen hast, hier über dein Buch, deine ganze Reihe, dein Schreibwerdegang mit uns zu quatschen. Also yes. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja. War sehr schön mit euch. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. So, ich durfte anfangen, du darfst gerne das Schlusswort
haben. Ja, genau. Ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt. Ihr habt ganz viel zu lesen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, die Buchcouch.
Tschüss. Macht's gut.
Ciao.